Ich begrüße euch herzlich zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir kommen heute zur letzten Gemeinde der Sendschreiben in der Offenbarung, zur Gemeinde in Laodicea. Und als ich jung war und über diese Gemeinde gehört habe, oder wenn ja ich daran gedacht habe, dann habe ich mich immer so ein bisschen erhoben, habe gedacht, ja, das sind die Bösen, das sind die, die es nicht geschafft haben und die total falsch sind. Und mir war gar nicht bewusst, dass diese Gemeinde wahrscheinlich am meisten mit uns heute zu tun hat, mehr als alle anderen, die wir bis jetzt besprochen haben. Aber ich lese euch erstmal den Text vor. Wir befinden uns in Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese Gemeinde kriegt von Anfang an einen Vorwurf von Jesus. Und da gibt es eigentlich wenig Lob oder gar kein Lob im Gegensatz zu den anderen Gemeinden. Deswegen ist es sehr speziell und auch besonders, was hier steht. Ich möchte aber erstmal auf den ersten Vers eingehen, nämlich den Vers 14. Und wie immer glaube ich, dass dieser Vers auch mit dem Rest was zu tun hat, mit der Art und Weise, wie sich Jesus vorstellt. Er sagt, ich bin der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Was bedeutet der Amen? Also kleiner Exkurs. Das hebräische Wort Aman, wovon sich dann auch Amen herleitet, bedeutet beständig, treu sein, feststehen, fest sein. Und dieses Wort im Hebräischen ist sehr spannend, weil daraus sich Worte wie Wahrheit, Treue, Glaube, Zuverlässigkeit, Festigkeit generieren. Also die hebräischen Worte Glaube, Treue, Wahrheit sind alle aus demselben Stamm Aman. Und deswegen bedeutet das hier, wenn Jesus sagt, das sagt der Amen, dann sagt er der Beständige, der unwankelmütig ist, der Bestand hat für immer und ewig, der sich nicht ändert, der sagt das, der Treue, der Wahrhaftige, die gleichen Worte, Aman im Hebräischen, der dafür steht, der spricht jetzt zu euch. Und dann kommt eben dieser Vorwurf an die Gemeinde und da ist eben keine Beständigkeit und keine Treue zu sehen. Und deswegen ist das hier ein deutlicher Gegensatz. Jetzt schauen wir mal an, was Jesus da zu der Gemeinde sagt. Und ich habe ein bisschen recherchiert und es ist spannend oder sehr interessant, dass das die Vorwürfe, die hier gemacht werden, dass das mit der Gemeinde und mit der Geografie und dem Sitz oder dem Umfeld der Gemeinde sehr viel zu tun hat. Es geht los mit diesem bekannten Vers, den man so, oder viele kennen das vielleicht, du bist weder heiß noch kalt. Ach, wärst du doch heiß oder kalt, aber weil du lau bist, werde ich dich ausspeien. Und natürlich stellt sich die Frage, was geht's hier? Heiß, kalt und ausspeien und lau? Und es hat sehr wahrscheinlich, und das ist auch das, was man so wahrscheinlich auch, wenn man einfach nur drüber nachdenkt, in den Kopf kriegt, lauwarme Getränke, lauwarmes Wasser schmeckt nicht. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dieses Bild, weil wenn man die Geografie von Laodicea anschaut, dann gibt es im Norden oder nördlich von Laodicea in der Nähe von Hierapolis Thermalquellen, ein Gebiet, wo viele Thermalquellen sind oder heiße Quellen aus dem Wasser kommen, und bis heute kann man dorthin gehen. Sieht sehr gut aus, sehr schön aus, weil das so weiße Terrassen bildet, der Kalk oder der, was sich da ablagert. Also sieht sehr spannend aus. Da kommen die heißen Quellen her, und das Wasser wurde wahrscheinlich früher auch nach Laodicea geleitet, und wenn es dort ankam, war es natürlich lau, und dieses Wasser wurde auch für medizinische Zwecke verwendet, und weil es eben mit Mineralien und drin waren und nicht geschmeckt hat, wurde es benutzt, damit Leute sich erbrechen, also praktisch ihren Magen leeren. Und deswegen dieses Lau und Ausspeien hat damit zu tun oder klingt in den Ohren der Laodicea, kennen Sie das? Im Süden von Laodicea sind hohe Berge, die oft mit Schnee bedeckt waren, also da ist dann die Kälte. Das heißt, weder das, was im Norden ist, heiß, noch das, was im Süden ist, kalt, lebt ihr, sondern ihr lebt in der Mitte, lau. Das ist der Vorwurf. Was bedeutet das? Lauheit in dem Fall, man ist nicht entschieden. Also man entscheidet sich weder für das eine noch für das andere. Es geht eher um Beliebigkeit, Unentschlossenheit, hin und her geworfen werden in den Meinungen, nicht feststehen. Das ist dieses Bild der Lauheit, also nicht klar zu einer Sache zu stehen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass Jesus das eben zur Gemeinde sagt, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass die Gemeinde eben keine klare Aussage für Jesus trifft, sondern sich hin und her bewegt in Meinungen, in Lehren, in Kompromissen, was Lebensstil angeht. Das wiederum wird bestätigt, wenn man weiterliest. Auch das ist sehr spannend. Das sagt Jesus, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Auch das findet man geschichtlich bestätigt. Weil Laodicea war eine große Stadt, eine bedeutende Stadt. Man geht von 75 bis 100.000 Menschen aus, und die Stadt war sehr reich. Aufgrund des Umfeldes, des fruchtbaren Tales, wo Laodicea liegt, war es möglich, zum Beispiel Baumwolle anzubauen, und das wurde zu einem richtig großen Industriezweig. Also Textilien wurden hergestellt, Kleider wurden hergestellt, auch gefärbt, und so ist die Stadt zu Reichtum gekommen. Man kann in antiken Schriften nachlesen, dass es um 60 nach Christus ein Erdbeben in Laodicea gab und die Stadt teilweise zerstört wurde. Und der Kaiser in Rom wollte Laodicea Geld zum Wiederaufbau geben. Und da haben die Laodicea gesagt, das brauchen wir nicht. Wir sind selbst reich genug. Wir brauchen keine Unterstützung vom Kaiser. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Keine Stadt heutzutage würde sagen, wenn der Staat helfen will bei Wiederaufbau, sagen, nee, brauchen wir nicht, wir haben genug Geld. Die Laodicea haben gesagt, wir brauchen es nicht. Und es gab Inschriften in wieder aufgebauten Gebäuden, wo stand, aus eigener Kraft. Und das ist schon eine krasse Aussage, finde ich, wenn man das so überlegt. Das heißt, die Laodicea waren stolz darauf, aus eigener Kraft ihre Häuser wieder aufzubauen. Also das eine, was wir über Laodicea wissen, sie waren reich, es gab einen florierenden Textilhandel, aber auch, und das ist auch super interessant, in Laodicea gab es eine große Sparte von Heilkunde, und besonders für Augenleiden war Laodicea bekannt, dass da eben eine gute Heilungskultur, Heilungserfolg gab durch Kräuter und Salben und Kram, was die erstellt haben. Auch dafür waren sie bekannt. Und jetzt ist doch super interessant, was hier steht. Du sagst, dass du reich bist und an keinen Mangel hast, und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also äußerlich geht's dir gut. Du bist reich, du hast eine gute Augenheilkunde, du hast Textilindustrie, also du hast schöne Kleider, aber eigentlich innerlich, geistlich bist du arm, blind und entblößt. Das heißt, Jesus spricht einerseits die Stadt an aufgrund ihrer bekannten und auch ihrer gegenwärtigen Situation. Ihr habt Kleider, ihr habt Reichtum, ihr habt Augenheilkunde. Und das scheint nach außen hin auch alles optimal zu sein. Aber eigentlich, innerlich, geht es euch nicht gut. Ihr seid nicht gesund, ihr seid nicht angezogen, ihr seid nicht reich. Wie beim Wasser auch. Ihr habt zwar genug Wasser von Norden und von Süden, kriegt ihr Wasser. Laodicea selber hat keine Brunnen gehabt, die haben ein hervorragendes Wassersystem gehabt, wie sie Wasser von außen in die Stadt bekommen haben. Ihr habt genug Wasser, aber dieses Wasser ist lauwarm, wenn es vom Norden kommt, und es ist nur noch dafür da, dass man sich erbrechen kann und ausspucken kann. Also da ist Krankheit im Prinzip da, obwohl äußerlich betrachtet alles in Ordnung ist. Das ist der Zustand dieser Gemeinde. Das ist der Vorwurf, den Jesus der Gemeinde macht. Und eigentlich ist es eine Bankrotterklärung, wenn man das so bis dahin liest und denkt, ja, das ist wirklich eine Gemeinde, die hat total an die Wand gefahren. Die ist nicht mehr zu retten. Und dennoch, und es ist mir eigentlich zum ersten Mal so richtig aufgefallen, gibt Jesus diese Gemeinde nicht auf. Zum einen sagt er ihr, ich habe einen guten Rat für euch. Kauft von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Also Jesus bietet ihnen Gold, weiße Kleider und Augensalbe an. Was könnte das sein? Was ist das, was Jesus der Gemeinde anbietet? Und ich habe mir da so überlegt, Gold ist etwas Beständiges. Gold steht auch gerade in der Offenbarung für das neue Jerusalem, also das Reich Gottes, das Sein in der Gegenwart Gottes. Das heißt, Jesus sagt, vergesst euer Geld, vergesst euer Mammon, kauft von mir etwas Beständiges, nämlich das Reich Gottes, das Sein in meiner Gegenwart. Oder ich könnte vielleicht auch sagen, die Verheißungen Gottes, die er gibt, damit ihr euch auf diese Verheißungen verlassen, auf seine Versorgung und eben nicht auf euren Reichtum und auf das, was ihr selber erarbeitet habt aus eigener Kraft. Kauft euch weiße Kleider. Um was geht's da? Naja, weiße Kleider, wir haben schon mal drüber gesprochen, als es um Jesus ging. Die weiße Kleider sind die Reinheit der Taten, die Reinheit vor Gott. Jesus gibt uns oder der Gemeinde Reinheit und weiße Kleider. Das heißt, die Beschmutzung durch das sündige Verhalten, das sündige Denken, durch das Kompromisse eingehen mit der Welt, das beschmutzt uns oder das beschmutzt die Gemeinde. Und Jesus sagt, ich gebe euch weiße Kleider, damit ihr vor Gott rein dasteht. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, über Jesaja 1, wenn eure Sünde blutrot wird, so wird sie doch schneeweiß werden. Und Jesus bietet Augensalbe an. Da habe ich mir überlegt, was könnte die Augensalbe sein, damit wir sehen. Und ich habe da an den Heiligen Geist gedacht, der unsere Augen reinigen möchte, heilen möchte, damit wir klar sehen und einen Durchblick haben für das, was gut ist und vollkommen ist und das Schöne ist und eben nicht das Verderbte und das Sündige. Der Heilige Geist salbt unsere Augen des Herzens, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Das ist das Angebot, was Jesus der Gemeinde macht. Kauft von mir, nehmt von mir das an, und es kommt als Geschenk und es kommt von mir, und ihr habt es eben nicht aus eigener Kraft gemacht. Hier geht es wirklich um diesen Gegensatz. Es kommt von Jesus und nicht aus eigener Kraft. Und dann ist mir der Vers 19 so ganz besonders aufgefallen. Da steht, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Was sagt das aus? Jesus liebt die Gemeinde. Warum führt er ihnen vor Augen, wie sie wirklich sind? Warum sagt er ihnen, wie es ihnen wirklich geht und hält ihnen vor, dass sie lau sind und dass sie so erbärmlich und arm sind? Weil er sie liebt. Weil er die Gemeinde mag, weil er die Menschen in dieser Gemeinde mag und weil er möchte, dass sie umkehren, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er bleibt sich eben treu, wie ich vorher gesagt habe. Seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine Liebe ist unumstößlich. Niemand kann jemanden aus der Hand Gottes reißen, aus seiner Liebe reißen, außer er geht selber weg. Das heißt, Jesus wirbt um diese Stadt und er sagt, wen ich liebe, den überführe ich und züchtige ich. Züchtigen kann auch erziehen heißen, also da geht es nicht gleich um Schläge, sondern geht es einfach darum, um Erziehung und klarzustellen, wo es lang geht. Und deswegen, tu Buße, kehre um und folge mir. Das heißt, es gibt eine Hoffnung für Laodicea. Es ist keine hoffnungslose Gemeinde, es gibt Hoffnung, aber es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und dann der bekannte Vers, der eigentlich immer, oder so habe ich ihn zumindest immer gehört, verwendet wird für Menschen, die nicht gläubig sind. Aber hier in diesem Zusammenhang geht es gar nicht um nichtgläubige Menschen, sondern es geht um die Gemeinde, die eigentlich die Beziehung zu Jesus vernachlässigt haben und wo die Beziehung zu Jesus abgekühlt ist. Und da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, Jesus ist vor der Tür. Er war vielleicht mal innen, aber er ist rausgeschickt worden oder ist rausgeführt worden oder durch Nichtbeachtung. Er steht vorne dran und klopft. Das heißt, er geht nicht weg. Er klopft. Und klopfen heißt auch, er tritt die Tür nicht ein, sondern er wartet, bis die Tür aufgemacht wird. Er bleibt aber da, bietet sich an. Und wenn jemand umkehrt und die Tür aufmacht, also wenn Laodicea von ihrer eigensüchtigen Selbstgefälligkeit umkehrt und sich wieder auf Jesus richtet und sagt, ja, wir brauchen dich, dann kommt er und wird Gemeinschaft mit ihnen haben, das Mahl mit ihnen feiern, vielleicht das Abendmahl, also auch wieder Wiederherstellung und Vergebung, aber auch grundsätzlich Gemeinschaft und Freundschaft leben. Dann bin ich wieder bei euch und wir werden Freunde sein. Und wenn ihr überwindet, dann werdet ihr auf meinem Thron sitzen, so wie ich auf dem Thron des Vaters sitze. Das ist die Verheißung und das ist das, was Jesus der Gemeinde in Laodicea zuschruft. Und ich habe vorher gesagt, diese Gemeinde hat vielleicht am meisten mit uns zu tun. Warum komme ich da drauf und warum ist das der Gedanke, den ich vorher gesagt habe? Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann sind wir, was Reichtum angeht, was Heilung angeht, auch was im wahrsten Sinne des Wortes Textilien angeht, so weit entwickelt wie wahrscheinlich kaum eine Generation oder ein Zeitabschnitt vor uns. Wir haben alles, was wir brauchen und im Überfluss. Die Kleider wechseln wir so häufig, dass wir einen Müllberg, ein Müllproblem haben aufgrund der Kleider. Und auch medizinisch sind wir so gut versorgt, dass wir für alles und jeden irgendwelche Mittel haben und Arzneien in Anspruch nehmen können. Das heißt, grundsätzlich würde man sagen, wir sind hochentwickelt und uns geht es super gut. Aber wenn wir uns geistig anschauen, schreien unsere Herzen der Gesellschaft nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Identität, nach Hoffnung. Das heißt, wir sind eigentlich arm, elend, bloß, nackt. Und ich glaube, dass diese Gemeinde Laodicea, ich habe den Satz gehört, die Gemeinde der Endzeit ist. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es passt einfach am besten im Moment. Wenn wir sagen, mit welcher Gemeinde müssten wir uns am ehesten identifizieren, dann müssen wir, wenn wir ehrlich sind, uns mit Laodicea identifizieren. Wir haben alles, aber innerlich sind wir leer. Und deswegen finde ich das so hoffnungsvoll, weil auch für uns gilt der Aufruf von Jesus, auch für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinden. Kauft von mir Gold und weiße Kleider und Augensalbe und ich stehe vor der Tür. Und wenn ihr die Tür öffnet, komme ich und werde mit euch Gemeinschaft haben. Das heißt, der Aufruf ist wirklich in der heutigen Zeit, uns abzuwenden von dem Konsum, abzuwenden von dem Ich kann es selber, abzuwenden von dem die Sicherheiten in der Welt zu suchen, hin zu Jesus, der die Sicherheit ist, der uns Beständigkeit gibt, der uns den klaren Blick gibt für das, was wichtig ist und was gut ist, und der uns vergibt, uns weiße Kleidung gibt, damit wir vor ihm gerecht sind. Mit diesem Sendschreiben sind wir nun am Ende dieser Passage, wo die verschiedenen Gemeinden angesprochen werden. Und ich möchte einfach hier zum Abschluss nochmal eine kurze Zusammenfassung und einen Überblick geben. Ich glaube, dass diese Sendschreiben, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, für mich nicht für irgendwelche Zeitalter stehen, sondern ich glaube, für verschiedene Probleme stehen, vor der in jeder Zeit die Gemeinde stand und die Herausforderungen, die einfach da sind und denen man begegnen muss. Zum einen geht es um Kompromisslosigkeit. Es gibt so viele Dinge, die an uns ziehen, die uns versuchen abzulenken von der Beziehung zu Jesus, von einem klaren Folgen seinem Willen und uns ablenken möchten und uns fokussieren möchten auf uns selber, auf das, was Spaß macht, auf das, was sich besser anfühlt oder vielleicht auch erfolgreicher scheint. Zum anderen gibt es eine Warnung an Verführung und Irrlehren. Auch innerhalb der christlichen Gemeinde gibt es immer wieder Bestrebungen oder Bewegungen und Strömungen, die uns ablenken wollen, die uns verführen möchten, die uns Halbwahrheiten verkünden und unter dem Deckmantel von Gott und von Jesus und von der Kirche uns vielleicht Kompromisse anbieten, die aus Gottes Sicht nicht gehen. Auch gibt es den Aufruf zum Durchhalten. Jesus sagt auch in den Sendschreiben, und das gilt damals wie heute, wir müssen uns nicht wundern und sollten uns nicht wundern, wenn wir auf Widerstand und auf Verfolgung treffen. Es kommt darauf an, dass wir durchhalten und festhalten an ihm, egal wie groß der Druck von außen wird. Und ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, wo dieser Druck auch zunehmen wird. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus nicht nur Vorteile bringen wird. Und was für mich auch immer wieder durchkommt, ist dieser Aufruf zur Buße und damit verbunden die Hoffnung auf Vergebung und die Hoffnung auf Überwindung des Bösen und die Hoffnung auf ein ewiges Zusammensein mit Jesus. Wer überwindet, dem werde ich geben. Wer überwindet, der bekommt die Verheißungen Gottes. Und auf Buße folgt Begegnung mit Gott. Das kommt in diesen Sendschreiben auch immer wieder vor. Und auch diese Rückkehr zur ersten Liebe, die wir bei Epheser gelesen haben, aber jetzt auch hier bei Laodicea, die Rückkehr zu einer Beziehung zu Jesus, die heiß ist, die eindeutig ist und die eben kompromisslos ist. Das ist der Aufruf der Sendschreiben, und ich glaube, dass diese Sendschreiben wirklich die Grundlage sind für den Rest, der kommt in der Offenbarung. Wir werden den nach und nach anschauen, aber ich glaube, dass wir hier schon das Wichtigste eigentlich fast erfassen in der Offenbarung. Weil das ist das Praktische, wo es darum geht, wie reagieren wir heute auf die Dinge, die auf die Gemeinde im Speziellen auch auf uns persönlich einprasseln und einwirken, und wie können wir da widerstehen und durchhalten und Klarheit behalten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht, dieses Sendschreiben näher anzuschauen. Auch da könnt ihr natürlich viel mehr noch in die Tiefe gehen und schauen, was es mit euch persönlich zu tun hat und wo ihr vielleicht auch persönlich herausgefordert seid und angesprochen werdet. Ich wünsche euch jetzt eine gute Woche und freue mich, auch wenn ihr mir Feedback gebt, und seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.